ich gebe euch immer noch mal was mit, was mir noch so wichtig ist für unsere Zukunft. Und zwar heißt meine Predigt die Kraft des Neuen. Das Neue kann uns Angst machen, aber es kann auch Freude bereiten, wie Florian das schon so schön erzählt hat. Das Neue ist wichtig und wir alle stehen vor einem neuen Zeitpunkt, Zeitabschnitt, ob wir das wollen, auch politisch, auch wirtschaftlich. Wenn wir sehen, die Welt ist in einem Umbruch, alles wird neu. Und zu Hause bei uns ist auch alles neu. Wir missten aus und neuen Raum einrichten für die Beratung. Also es ist schon interessant, so Platz machen, rausschmeißen, Neues wieder rein. Einige von euch stecken im Umzug. Ja, ihr wisst, was das heißt. Alles wird neu. Der Tagesrhythmus wird für die Leute, die donnerstags immer da waren, auch jetzt ganz neu. Plötzlich ist der Donnerstag frei. Ne? Ja, was machen wir denn dann? Wenn der Donnerstag, ja, wenn du das 27 Jahre immer den Donnerstag belegt hattest, auf einmal ist der frei. Ne? Krise, ne? So. Warum gibt das Neue uns so viel Kraft? Warum tut sie eigentlich das Neue uns so gut? Ich habe mal so 5 Punkte rausgesucht. Es gibt auch mehr, aber ich wollte mich auf die 5 Punkte beschränken. Erstens, das Neue verändert unser Gehirn. Und es hält uns lebendig. Kennt ihr das, dass man, jetzt die älteren Leute eher, dass man ständig was vergisst? Dann siehst du jemanden und weißt nicht, wer ist das? Ist das jemand von Aldi? War das jemand auf der Arbeit? War der in der Gemeinde? Wer ist das? Du kennst den Namen nicht mehr. Sowas. Es betrifft nur die Älteren. Ja? Oder beim Einkaufen. Was wollte ich noch? Was wollte ich noch? Wo habe ich den Schlüssel hingelegt? Also ich habe es ganz stark mit Namen, die fallen mir einfach dann nicht mehr ein. Ja, Handynummer vergessen und so weiter. Wir vergessen so vieles, wenn wir älter werden. Wir können unser Gedächtnis darin trainieren. Und zwar, immer wenn wir routinemäßig leben, immer wenn wir immer die gleichen Leute, immer den gleichen Tagesablauf, immer, ich sag mal, das gleiche Essen, die gleichen Themen lesen, dann werden die Verbindungen im Gehirn verkürzt. Ja? Und wir können uns immer weniger merken. Und allein schon damit die Synapsen sich verdrahten da miteinander, ist es wichtig, dass wir Neues machen. Also alleine deshalb schon. Ähnlich ist es ja auch mit unseren Muskeln. Wenn wir sie nicht aktivieren, verkürzen sie sich. Also wir brauchen es, Neues zu erleben, damit die Synapsen da in Bewegung kommen und sich verbinden. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir trainieren. Gehirnmäßig bedeutet das also, wir sind immer wieder offen für Neues. Ich lese neue Bücher, die auch mal anspruchsvoll sind, die, ich sag mal, wo man manchen Satz auch 3-4 Mal lesen muss, um den zu verstehen. Auch Menschen kontaktieren, die vielleicht anders denken als ich. Das ist erstmal der erste Punkt. Dann komme ich zum zweiten, und zwar das Neue fordert uns heraus. Ich merke, dass die politische Situation, gerade jetzt auch mit Israel, da merkt man wirklich, manche werden wach. Manche Christen besonders werden wach. Auf einmal merken sie, das Leben kann nicht mehr so weiterlaufen wie bisher. Wir sind nicht mehr so auf so einem sicheren Erdballen. Die Erde ist unruhig geworden. Es kann sich alles schnell verändern. Und da merkt man, da wird der eine und der andere wach. Und ist euch das aufgefallen, dass gerade wir Christen neigen dazu, immer da hängen zu bleiben, was uns vertraut ist und was wir kennen? Da fühlen wir uns sicher. Und das ist sehr gefährlich. Wir haben Freunde, ach, schon so viele Jahre, ganz, ganz, ganz liebe Leute, wirklich. Und die kommen dann immer und wollen wissen, wie wir biblisch was auslegen, wie wir das verstehen. Und die finden das toll, wie wir das so sehen und denken und so. Aber die haben Angst zu sagen, ich übernehme das. Das ist fremd für mich, das kenne ich noch nicht. Sie bleiben immer auf ihrem Stand, weil sie sich da sicher fühlen. Wenn sie bei uns sind, sagen sie, finde ich toll, finde ich gut. Und das finden sie auch wirklich toll. Aber sie haben Angst, sich auf dieses Neue zu sagen, man kann die Bibel auch anders verstehen. Nein, wir Christen, wir bewegen uns eigentlich die meisten immer da, wo wir uns sicher fühlen. Und wenn wir den Stuhl, auf dem wir jetzt so sitzen, manche haben ja auch immer ihren Stuhl, ne? So, wenn wir den nur von hier auf eine andere Gemeinde wechseln, dann kommt da nichts Neues hervor, ne? Also wir werden ja alle irgendwie ausfliegen in 4 Wochen. Das ist dann keine Herausforderung, wenn ich nur den Stuhl wechsle. Ja? Ich muss mich auf Neues einlassen. So, der dritte Punkt ist, im Neuen erleben wir Gott am intensivsten. Ist euch das schon mal aufgefallen? Und da habe ich große Hoffnung, dass viele von euch Gott ganz neu erleben werden. Im Neuen erleben wir Gott am intensivsten. Ich schaue mir diese Geschichte an von Jakob. Jakob begegnet Gott, nachdem er sein sicheres Haus verlassen hat. 1. Mose 28, Vers 10. Aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte. Da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen, und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm träumte. Und dann lesen wir Vers 15. Und siehe, ich bin mit dir, sprach der Herr, und will dich behüten, wo du hinziehst. Und ich will dich wieder herbringen in dies Land, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Und da kann man mal drüber brüten, über diesen Bibelvers. Ich habe mich mal gefragt, was wäre passiert, wenn Jakob, wenn er zu Hause geblieben wäre bei Papa und Mama, da wäre es sicher gewesen. Was wäre passiert, wenn Jakob das Haus nicht verlassen hätte? Und dann lesen wir weiter in Johannes 3, Vers 3. Eine andere Bibelstelle, völlig anders. Aber darauf erwiderte Jesus, ich versichere dir, Nikodemus, wer nicht neu geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen. Überleg mal, wenn du nicht neu geboren bist, wirklich neu geboren bist, kannst du das Reich Gottes nicht sehen und erleben. Und Gott möchte Neues in unserem Leben schaffen, aber nicht nur äußerlich, sondern auch in uns. Und wir brauchen eine Wiedergeburt. Wir brauchen keinen Gottesdienstbesuch, wir brauchen eine Wiedergeburt, damit wir Gottes Reich sehen und erleben können. Ohne den geht es nicht. Und wenn du nicht wiedergeboren bist und du sagst, ich sehe das Reich Gottes nicht, dann musst du dich mal fragen, hat eine Wiedergeburt in deinem Leben stattgefunden? In 1. Petrus 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus. In seinem ganzen Erbarmen hat er uns neugeboren mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Das heißt, es braucht eine Wiedergeburt, damit wir neu denken können und neu sehen können. Es gibt so viele Gemeinden, die voll sind mit Christen, die nicht wiedergeboren sind. Und deshalb entstehen auch so viele Spannungen und Disharmonien, weil wenn du nicht wiedergeboren bist, siehst du nicht das, was Gott tun will. Du gehst immer nur vom Kopf aus, aber du siehst nicht, was Gott möchte. So, und daraus entsteht jetzt Folgendes. Die Folge davon, dass wir wiedergeboren ist, ist, wer in das Neue hineinkommt, ändert seine Sprache. Daran erkennst du auch jemanden, der wiedergeboren ist. Die Sprache ändert sich. Markus 16, Vers 17. Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Natürlich, wir Charismatiker, wir kennen das, ne? Neue Sprachen ist für uns Sprachengebet. das glaube ich auch, dass das auch damit gemeint ist, aber es gibt auch noch was anderes. Es könnte auch bedeuten, wir werden neu sprechen. Aus dem negativen Reden heraus reden wir plötzlich positiv. Aus dem ungläubigen Reden reden wir plötzlich glaubensvoll. Aus dem lieblosen Umgang oder Art des Redens, wir reden plötzlich wertschätzend, liebevoll. Auf jeden Fall, wem Gott begegnet ist, der redet anders. Sein Reden verändert sich plötzlich. Nicht religiös, gekünstelt, sondern glaubensvoll und echt. Wir lesen in der Bibel Petrus am Feuer, kurz vor seiner vor der Kreuzigung von Jesus. Und da sagt die Magd zu ihm, du bist doch auch einer von den Jüngern da, Jesus, deine Sprache verrät dich. Und du kannst einen wiedergeborenen Christen an seiner Sprache erkennen. Nicht an diesem Gesülsten, also manche ändern ja ihre Stimme dann so. Denke ich, das würde doch nie zu Hause reden. Ne? Ganz natürlich, ganz echt, aber seine Sprache ändert sich, das merkst du. Ja? Achte mal darauf, ein Mensch, der wiedergeboren ist, ändert seine Sprache. Und frag dich mal, was soll Gott in deinem Leben verändern? Wo möchtest du Neues? Vielleicht frei werden von Krankheit, von dass Beziehungen erneuert werden, Perspektive sich entsteht und so weiter. Frag dich mal, was möchtest du, was neu sein soll in deinem Leben, auch Charaktereigenschaften. Der fünfte Punkt, den ich hier habe, ist auch noch Gott. Im Neuen ändert sich dein Denken. Ihr werdet das merken nach einem Monat, also wenn ihr dann woanders seid, euer Denken wird sich verändern. Könnte sein, dass manche sagen, boah, was waren die 27 Jahre doof, wo wir da waren. Endlich komme ich in die Freiheit. Es kann auch andersrum sein, weiß ich nicht. Aber euer Denken wird sich verändern, auf jeden Fall. Römer 12, Vers 2. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Also wir sollen nicht so denken wie früher. Wir sollen unser Denken erneuern, eine neue Betrachtungsweise aus der Bibel, neue Werte, neue Prioritäten, die Menschen aus neuer Sicht sehen. Übrigens, je älter du wirst, desto mehr ändert sich dein Glaube. Man nennt das dann zweite Lebenshälfte. Der Glaube ist dann aus der zweiten Lebenshälfte. Ist das richtig so ausgedrückt? Ja, ne? So. Also du hast einen Glauben in der ersten Lebenshälfte, der ist ganz anders als der in der zweiten Lebenshälfte. Und deshalb verstehen sich dann manchmal Junge und Ältere nicht so ganz so gut, weil die Älteren dann schon in der neuen Lebenshälfte sind. Aber es gibt auch 80-Jährige, die noch in der ersten Lebenshälfte denken. Ja, das hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern von der Reife. So, jetzt komme ich zu meinem Herzensthema. Was mich wirklich bewegt, ist die Frage, willst du denn wirklich Neues? Willst du das? Ich habe das dann so geschrieben, so fromm, wie man das so kann. Und dann habe ich gedacht, Henny, willst du Neues? Will ich das? Ich habe mich da mal richtig kritisch hinterfragt. Das kann man gut machen, wenn man so alleine ist. Und da habe ich so Bereiche bei mir entdeckt, denke ich, das sagt sich leicht. Aber es gibt Bereiche, wo ich sage, nee, eigentlich möchte ich jetzt meine Ruhe haben. Ich will nicht Neues. Ja. Und ich habe besonders in der letzten Zeit einige Menschen getroffen, die wirklich nicht Neues wollten. Sie wollen zwar eine Veränderung ihres Problems, aber sie wollen selber nichts neu machen. Und ich denke da so an eine Frau, die ist so ein typisches Beispiel, das habe ich mehrfach erlebt. Die erzählt mir dann, wie schrecklich ihre Gemeinde ist und so träge und keine Energie und keine Leidenschaft. Und sie ist da regelmäßig, aber sie hat ja so einen Hunger nach Gott. und erzählt dann von einer anderen Gemeinde, die nur 10 Minuten entfernt ist. Da ist Leben und so weiter. Ich habe jetzt nichts gesagt, ganz bewusst nicht. Aber dann denke ich mir, wenn die eine Gemeinde doch so trösch ist, warum geht man dann nicht in die nächste? Versteht ihr? Und das machen viele. Die meckern über ihre Gemeinde, wie trösch die ist, aber machen sich nicht auf und sagen, gut, dann muss ich eben aufstehen. Und wenn ich vielleicht doppelt so lange fahren muss, aber im Grunde wollen sie gar keine Veränderung. Sie wollen meckern, damit sie sich besser fühlen als andere und bleiben aber auf ihrem Standpunkt stecken und merken das gar nicht. So, und da sagt die Bibel etwas ganz Interessantes. Wie begegnet Jesus jemanden, der im Alten bleiben möchte? Das fand ich sehr interessant. Johannes 5, Vers 8, da wird die Geschichte eines Mannes erzählt, wo ich wirklich glaube, dass der stellvertretend für viele Menschen da ist, die nichts Neues wollen. Sie wollen nichts Neues, weil sie Angst davor haben, weil sie das nicht kennen. Da steht in der Bibel, während eines jüdischen Festes war Jesus in Jerusalem und ging an den Teich Bethesda. Und dort lagen viele Kranke, die darauf hofften, gesund zu werden. Einer dieser Menschen, die auf Heilung hofften, war ein Mann, der seit 38 Jahren gelähmt war. Als Jesus ihn sah, fragte er ihn, ob er gesund werden wolle. Jetzt überlegt ihr das mal. Stell dir mal vor, ich würde oder überhaupt ein Pastor würde in der Gemeinde jemanden fragen, willst du gesund werden? Wie würdet ihr reagieren? Mama, was ist denn mit der los? Ne? Also unverschämt. Ne? Wie kann man einen Kranken fragen, willst du gesund werden? Das geht doch gar nicht. Ich habe das nie verstanden. Komische Frage. Und mir zeigt die Antwort dieses Mannes, ja, er wollte nicht gesund werden. Während eines jüdischen Festes, da lag dieser Mensch, einer dieser Menschen, der wirklich 38 Jahre da liegt und immer darauf wartet, dass er gesund wird, in Anführungszeichen. Mir zeigt die Antwort, dass dieser Mensch, ich sag mal, sich daran gewöhnt hat, das ist mein Platz hier. Er sagt, ich habe niemanden, der mich in den Teich trägt, wenn sich das Wasser bewegt. Er wies alle Eigenverantwortung von sich. Schuld haben die anderen. Kennt ihr das? Ich habe niemanden. Und dann sagt er weiter, während ich noch so versuche hinzugelangen, steigt ein anderer vor mir hinein. Und was sagt Jesus? Man hätte jetzt denken können, dass Jesus so ein seelsorgerliches Gespräch mit ihm führt. Nein, Jesus hat überhaupt kein Mitleid. Stattdessen antwortet er ganz klar und deutlich, steh auf, nimm deine Matte und geh. Knallhart, knallhart. So, wenn sich in deinem Leben etwas verändern soll, dann darfst du niemals als Opfer dastehen. Ich bin ein Opfer meiner Umstände. Wie viele bleiben passiv und geben anderen die Schuld für die Umstände? Ich erlebe das laufend in der Beratungspraxis. Ja, andere haben Schuld, dass ich jetzt hier sitze sozusagen. Ich kann ja nicht, weil die anderen ja nicht machen. Gott ist immer bereit, uns zu helfen. Wir müssen uns nur entscheiden und sagen, ich will ihm vertrauen. Und Jesus möchte, dass du aufstehst, dass du deine Freiheit hast. Aber werde aktiv, nimm deine Matte und geh. Es ist wirklich so, in der heutigen Zeit, wenn ich so die Therapeuten höre, die sind ja also überlaufen ohne Ende. Du musst ja lange, lange warten, bis du einen Platz bekommst. Und ich habe diese Geschichte mehrfach gelesen und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein, dass da jemand 38 Jahre auf der Matte liegt und will nicht gesund werden. Aber es ist ein Bild für unsere heutige Zeit auch. So ein typisches Beispiel, eine Frau sagt mir, Frau Seidlitz, bringen Sie mich durch die dunkle Jahreszeit. Und ja, klar, mache ich. Und ich sage, machen Sie Sport? Oh nee, meine Knie. Das geht nicht. Ich sage, haben Sie Hobbys? Nein, habe ich nicht. Ich sage, musizieren Sie vielleicht irgendwie? Oh nee, diese Kirchenlieder, die sind so depressiv, die bringen mich so runter. Ich sage, gehen Sie spazieren. Ja, ich habe da so eine Freundin, mit der bin ich früher immer spazieren gegangen, aber die redet zu viel, das ist mir zu anstrengend. Aber helfen Sie mir, ohne dass ich was machen muss. Wir lachen darüber, aber das ist der Trend heutzutage. Machen Sie etwas. Wenn Sie wirklich gut sind, dann schaffen Sie das. Aber ich muss nichts machen. Und wir haben auf irgendeiner Weiterbildung, das fand ich interessant, dass jetzt mal auch therapeutisch, dass wir das so gehört haben, das wird auch öffentlich so gesagt, dass viele Menschen flüchten in eine Krankheit, du kannst die Krankheit jetzt nennen Depression oder irgendwas, sie flüchten in eine Krankheit, damit sie dem Druck dieser Welt sich nicht stellen müssen. Und wenn sie krank sind, bekommen sie Aufmerksamkeit. Und andere kümmern sich um sie. Und diese Kümmerer, die fühlen sich super wohl, weil die sagen, endlich habe ich eine Vision. Ich habe jemanden, um den ich mich kümmern kann. Ich bin jetzt so gut. Jeder sieht das. Ich bin gut. Ich kümmere mich um den. Und der, der nicht gesund werden will, der sagt, ich habe jemanden, der kümmert sich um mich. Und Jesus sagt, ich sage es mal ganz derb, halt die Klappe, steh auf und tu was. Ja, bei manchen muss man das sagen. Der ist dann nicht unbarmherzig, sondern der ist klar und der hilft demjenigen. Steh auf, übernehme die Verantwortung für dein Leben. Und ich erlebe so viel, auch gerade in der Beratungspraxis, die lieber auf der Matte liegen. Es ist leichter, auf der Matte zu liegen, als Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Seid ihr noch bei mir oder seid ihr schon ausgestiegen? Ja. Also ihr müsst nicht euch um jeden kümmern. Ja? Wir können immer helfen zur Beihilfe, also dass jemand unterstützt wird. Ja? Und viele haben Angst vor dem Neuen. Sie rufen um Hilfe, aber setzen nichts um von dem, was sie erkannt haben, weil sie im Alten bleiben möchten, weil das gibt ihnen Sicherheit. So, und was sagt die Bibel dazu? Manchmal muss Gott uns aus dem Alten herausheben, wie bei der Arche Noah, ich gehe da gleich noch drauf ein, damit wir wieder eine neue Chance haben. Die Geschichte von Arche Noah, das ist so ein tolles Beispiel, wie liebevoll Gott uns ins Neue hineinbringen möchte. 1. Mose 6, Vers 5. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da, da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden. Und es bekümmerte ihn in seinem Herzen und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe vertilgen von der Erde. Vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Dann lesen wir in Vers 12, da sah Gott auf die Erde und siehe es, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Da sprach Gott zu Noah, das Ende allen Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist voller Frevel von ihnen und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir einen Kasten von Tannenholz und mache Kammern darin und verpiche ihn mit Pech innen und außen. So, jetzt erzähl das mal, diese Geschichte den Enkelkindern im Alter von 2 bis 4. Das ist immer so unser Thema am Tisch. Wie erzählt man kleinen Kindern vom lieben Gott, der sowas macht? Also das ist uns ein Rätsel. Und wir haben ja so diese Playmobil, ne, so. Und dann sind die alle tot, Oma. Ne? Ja, so ist unser liebe Gott. Und die Tiere, das ist ja für die Kleinen noch schlimmer. Und die Tiere sind jetzt auch tot. Und mein Papa und meine Mama werden dann auch tot. Und ich habe darüber gebrütet und ich denke, nee. Einerseits sagen wir, Gott hat seinen Sohn gegeben, seinen einzigen Sohn, damit wir befreit werden, damit wir gerettet werden. Was für ein lieber Gott. Aber wer böse ist. Und ich habe diese Geschichte ganz neu gelesen. Also wir sind ja offen für Neues. Und diese Variante gefällt mir viel, viel besser. Was will Gott uns hier sagen? Es gibt Situationen, in der wir leben, wo es so schwierig, so verdreht, so verkorkst ist, dass Gott etwas Neues schaffen muss. Damit das Gute die Möglichkeit hat, sich auszubreiten, muss er, wie bei Noah es war, ein Angebot machen und muss diese Arche Noah aufbauen, dieses Angebot, steig ein, hier kommt was Neues, ich bringe euch zum Neuen. Aber was taten die Leute? Sie verschlossen sich für das Neue, was Gott ihnen anbot und waren lieber, und jetzt hört mal gut zu, sie waren lieber in der Überflutung. Sie waren lieber in der Überflutung. Das war ja sichtbar, da war ja die Arche Noah. Und die hätten ja einsteigen können, aber es fing an zu regnen, sie haben nichts unternommen. Und wir erleben das Gleiche heute wie bei Noah. Wie viele Menschen sind heutzutage überflutet? Überflutet von negativen Infos, von Wünschen, Materialismus. Und sie merken gar nicht mehr, dass da Neues ist von Gott. Das Neue muss nicht immer groß sein. Ja? Sie sehen nicht, wie Gott ihnen eine neue Tür auftut, weil sie so voll sind mit Nebensächlichkeiten, so viele Angebote und merken nicht, dass die Medien sie überfluten und sie nehmen nicht wahr, dass da eine offene Tür ist von Gott. Und Gott schließt die Arche Noah zu. Vorbei. Und in 4 Wochen wird diese Tür hier abgeschlossen sein. Zu. Übrigens, wir hatten Freitag 3,5 Stunden Paarberatung und da lief uns schon eine Kakerlake so vor diesen Leuten. Und ich dachte, es wird Zeit, dass hier abgerissen wird. War schon peinlich. Ne? Das waren sehr hochkarätige Leute, sehr, ja. Aber es war schon, dachte ich, muss unbedingt abgerissen werden. Aber Gott schließt zu, aber er möchte uns auf einen sicheren Platz bringen, wie die Familie von Noah. Das Neue ist keine Gefahr, sie ist eine Brücke zum Leben. Wenn wir das so sehen würden, wäre es sehr angenehm. In Jeremia wird uns gesagt, wie Gott an uns arbeitet, wie er so ist. Jeremia 18, Vers 1. Dies ist das Wort, das geschah vom Herrn zu Jeremia. Mach dich auf und geh hinab in des Töpfers Haus. Dort will ich dich meine Worte hören lassen. Und ich ging hinab in des Töpfers Haus und siehe, er arbeitete eben auf der Scheibe. Und wenn der Topf, den er aus dem Ton machte, ihm unter den Händen missriet, machte er daraus wieder einen anderen Topf, ganz wie es ihm gefiel. Da geschah des Herrn Wort zu mir. Kann ich nicht ebenso mit euch umgehen, ihr vom Hause Israel, wie dieser Töpfer, spricht der Herr. Siehe, wie der Ton in des Topfers Hand, so seid auch ihr in meiner Hand. Und Gott möchte uns zusprechen, wir sind in Gottes Hand. Die Frage ist nur, und das meine ich wirklich, da muss man mal drüber meditieren, sind wir überflutet? Überflutet. Es gibt heutzutage Unterrichtskurse in Norddeutschland in der Schule zuhören können. Man kann gar nicht mehr zuhören heute, weil wir so voll sind. Deshalb sind ja auch die Therapeuten so voll belegt. Man sucht jemanden, der mir zuhören kann. Und die Frage ist, sind wir so überflutet von dem, was die Welt uns anbietet, oder sehen wir das Angebot der offenen Tür? Und ich möchte mit einer Frage schließen, lassen wir uns in Zukunft überfluten mit Beschäftigung? Hauptsache, ich bin beschäftigt, um der Einsamkeit zu entfliehen. Oder warte ich so lange, bis Gott mir eine Tür auftut, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Bin ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort oder will ich nur beschäftigt sein? Mache ich eins nach dem anderen, damit ich keine Stille zu Hause habe? Ja, und da möchte ich uns ermutigen, dass wir erwarten, dass Gott für jeden von uns eine Tür aufmachen wird, wenn er es möchte. Und auch wenn es neu ist für dich, ganz anders ist, es geht darum, dass wir uns dem Neuen stellen und nicht festhalten, da, so nach dem Motto, ich gehe nur dahin, wo ich das kenne, weil da fühle ich mich sicher. Ich ende mit Gebet. Herr, und ich danke dir, dass du ein guter Gott bist. Und Herr, du führst uns raus wie Jakob aus seinem Elternhaus. Herr, du hast Neues und du willst uns in dem Neuen begegnen. Und du bist der Töpfer und wir sind der Ton und wir sagen, du darfst uns gerne formen, so wie du es brauchst. Und ich danke dir, dass du deine Hand über uns hältst und jeden Einzelnen führen und leiten wirst. Danke, dass du offene Türen hast für uns. Und ich danke dir, dass wir lernen dürfen, dass du barmherzig bist mit uns. In Jesu Namen. Amen.